So ist sehr gut.
Ich möchte zwar versuchen, mein eigenes Licht scheinen zu lassen, aber kommt dem natürlich nicht gleich. Ich freue mich sehr, euch alle wieder gesund und munter so aus dem Urlaub zu treffen. Ja, Gott ist wirklich groß. Er tut Großes, er tut Kleines, manchmal tut er auch gar nichts, denken wir. Und trotzdem ist er am Arbeiten. Gott ist treu. Und das dürfen wir wissen. Ich weiß nicht, ob ihr euch Gedanken macht über euch selbst. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich in meinen Augen? Wie sehen mich die anderen Leute? Vielleicht, wie reden sie auch über mich? Und letztlich, und das meine ich, wäre das Wichtigste, wie sieht mich Gott? Wie sieht mich Gott? Aber wie man sich selber sieht, ist schon wichtig, weil das sehr, sehr stark die Gottesbeziehung beeinflusst, stimmt's? Wenn ich da eine falsche Sicht habe, dann ist schon schwierig. Aber am besten ist, ich weiß, wie Gott mich sieht. Und so bitte ich dich, Herr, dass du jetzt selber diese Worte, diese Predigt übernimmst. Ich möchte gern, dass du zu jedem Einzelnen redest und dass es einen bleibenden Wert hat und dass es uns hilft im Alltag. Dass es uns hilft, als Menschen und als Gläubige an Jesus Christus besser zu leben. Herr, ich danke dir, dass du da bist mit deinem guten Heiligen Geist, dass du uns in alle Wahrheit führst und leitest. Und dass du selber dieses Wort lebendig machst und lebendig erhältst. Und du bist selber der Garant dafür, dass es auch Frucht bringt in unserem Leben. Dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter. Und auch da brauchen wir deine Hilfe. Aber wir haben schon gehört, Herr, du bist treu und du bist gut. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Ja, wie sieht Gott mich? Was sagt er über mich? Und komischerweise bin ich da in eine Stelle geraten oder an eine Stelle geraten vom Alten Testament. Warum? Weil in früheren Zeiten da, naja, wir haben eigentlich alle ganz klein angefangen im Glauben. Wir waren alle mal Anfänger. Und in dieser Zeit hat eine ältere Frau, die in der Gemeinde, die war da, die Frau vom Gemeindeleiter, hat folgenden Vers zu mir gesagt. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Das habe ich eigentlich nicht vergessen und deswegen möchte ich das am Anfang lesen, diesen Zusammenhang. So sagt es Gott. Und der, zu dem gesprochen wurde, manche wissen schon, das war der Gideon, der kam sich überhaupt nicht so vor. Und im Zusammenhang lesen wir jetzt mal Richter 6, 6 bis 12. Und da ist vielleicht schon unsere Situation aufgegriffen. So wurde Israel sehr schwach. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Da schrien die Israeliten zum Herrn. Und als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten. Und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben. Und zu euch gesprochen, ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt euch nicht fürchten vor den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und der Engel des Herrn kam und setzt sich unter der Eiche bei Ophra, die gehört Joasch, dem Abisitter und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, jetzt kommt dieser berühmte Satz, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Heute Morgen wurde mir klar, wie wichtig das der Zusammenhang dieses Textes ist. Wenn ich bloß das Ende rausreiße, der Herr mit dir, du streitbarer Held, okay, gut, tut mir gut. Könnte es sein, dass Gott genau so dich sieht, du aber siehst dich eher als ein Loser, als ein Verlierer, als einer, der überhaupt nicht streitbar ist, einer, der gar nicht stark ist, einer, der schwach ist. Aber Gott fängt ja nicht beim Gideon an, sondern er fängt bei sich an. Und das tut er bei dir und bei mir auch. Er fängt bei sich an und er sagt, denk doch darüber nach, was ich schon Großes getan habe an Israel, was ich schon Großes getan habe an deinem Leben. Aber dann geht er durch den Propheten auch drauf ein, warum das Israel und auch Gideon so schwach wurden. Der Schlüssel liegt immer eigentlich in demselben. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Das ist der Schlüssel. Immer unser Ungehorsam ist das größte Problem für Gott und für uns. Absolut. Denn an einer anderen Stelle bei der Verwerfung von Saul sagt der Prophet einmal, Ungehorsam ist wie Zaubereisünden. Oder im Neuen Testament können wir lesen, durch den Ungehorsam kommt der Zorn Gottes über seine Kinder, nämlich die Kinder des Ungehorsams. Also Gehorsam scheint eine Schlüsselstelle zu sein. In meiner stillen Zeit, die letzten 2 Wochen, habe ich nicht nur gedient, sondern auch stille Zeit gemacht in Vietnam, wo ich war 10 Tage. Da hatte ich eine Bibelstelle und die habe ich immer wieder bewegt. Und da heißt es, wir sollen vor Gott stehen. Wir sollen vor Gott stehen und ihm dienen. Das heißt, nur der, der gelernt hat, Zeit mit Gott zu nehmen, der lernt auch zu hören und als Resultat hoffentlich zu gehorchen. Aber wenn ich schon gar nicht richtig höre, dann kann ich auch nicht gehorchen. Und dort, das war ein kleines Büchlein von Roger Minee, den manche kennen, in diesem Büchlein, da wird eben beschrieben, wie wir als Christen sehr gerne den Menschen dienen. Und da gibt es ja 1000 Nöte und es gibt immer was zu tun. Und wenn wir andere nicht dienen, dann dienen wir uns selber und drehen uns selber um sich rum. Dort aber in dieser Bibelstelle, die dort ausgelegt wurde, hat es geheißen, du aber sollst vor Gott stehen und dem Herrn dienen. Und er legte dann aus, dass wenn die Menschen sich nur auf sich selber oder auf Menschen konzentrieren, dann sind sie sogenannte Vorhofschristen. Dort musste der Diener oder der Priester immer eben dem Volk dienen. Gott aber wollte, dass seine Priester, und ihr seid unter anderem auch königliche Priester, da habe ich drum gerungen, ob ich dieses Thema mache heute Morgen oder dieses hier, aber können wir immer noch machen, das andere. Du bist auch ein König und Priester und du hast eigentlich als gläubiger Mensch die erste Aufgabe, vor Gott zu stehen und ihm persönlich zu dienen. Wisst ihr das? Und aus diesem heraus kommt dann der Dienst an Menschen. Und das ist gut. Und ich habe festgestellt, obwohl ich jetzt schon so lang gläubig bin, so ganz vor Gott zu stehen und nur ihm zu dienen, ich weiß nicht, wie weit ich da geschritten bin oder fortgeschritten bin. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht einmal. Ich meine, ich versuche das schon umzusetzen in meinem Leben. Aber ob ich wirklich vor Gott stehe, weiß ich nicht. Und dort hat er eben gesagt, stehe so lang vor Gott oder sei so lang in Gottes Gegenwart, bis er redet. Und dann handle. Dann handle danach, was er geredet hat. Und wenn du vor Gott bist und er redet nicht, seine Antwort war sehr einfach, dann handle nicht. Und das hört sich so leicht an, aber ich denke, ihr werdet mit mir übereinstimmen. Das ist wirklich echt das Schwerste. Schon an diesem Punkt. Dann eben nicht zu handeln und nicht umeinander zu springen. Und das erlebe ich auch. In Asien, in Indonesien sind Erweckungen, von denen können wir nur träumen. Obwohl oft sehr angefochten durch den Islam, durch den Buddhismus, durch den Kommunismus, sehr angefochten. Aber diese Leute sind auch in der Gefahr, nur dann zu arbeiten für den Herrn. In allem. Und auch sie, wie wir, müssen das Gleiche lernen, zu stehen vor Gott. Und er tut Wunder. Ja, ich denke, ich habe das hier in diesem Zusammenhang ja auch mal gesagt, die großen Gebetstage, die sie da überall haben. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben. Die haben dort auch Videos vorgeführt von der größten Gemeinde da in, wo waren die, in Australien, ja. Ich glaube, Harvest Church heißt die. Da kommen dreimal am Sonntag, 12.000 Leute zur Kirche. Und das haben sie dann dieser kleinen Gruppe vorgespielt immer wieder. Und ich habe ihnen gesagt, ja, jetzt gibt's zwei Reaktionen für euch. Entweder seid ihr jetzt total am Boden oder es gibt noch Hoffnung, dass Gott was tut bei euch. Ne? Also solche Dinge können uns auch erschlagen, wenn man so in einer kleinen Gruppe da ist. Aber man kann sich auch mitfreuen, dass Gott auch solche Mega-Churches gebraucht auf der Welt. Aber er gebraucht eben auch die, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Und besonders, und das möchte ich sagen, die gebraucht er, die gelernt haben, Zeit mit Gott zu verbringen, zu hören und danach zu handeln. Ich dachte ja, dass Gott mich noch stärker in seine Aktivitäten hineinstürzen lässt, jetzt nachdem ich ja nun von der Rente lebe. Aber ich merkte, nein, ich krieg wohl einige Zeit noch, ich weiß nicht wie lang, wo ich das üben darf, vor Gott zu stehen. Das sind schon anderthalb Jahre vorbei und ich bin immer noch im Üben, vor Gott zu stehen und genau zu hören, was er sagt. Damit der Gehorsam durchkommt. Mein Thema übrigens ist, besiege deine Niederlagen. Aber das ist genau der Schlüssel. Wir werden dann siegreich, wenn wir im Willen Gottes handeln. Und es gibt genug Dinge jeden Tag, die uns davon abhalten wollen. Auch Entmutigungen zum Beispiel. Die wollen uns abhalten, den Willen Gottes zu tun. Herr, jetzt habe ich doch getan, was du gesagt hast. Und guck mal, es ist doch so gar nichts dabei herausgekommen. Meine ich mindestens. Auf der anderen Seite, wenn ich so vor Gott stehe, darf ich mich fragen wie damals, Herr, wo habe ich deiner Stimme nicht gehorcht? Und bei mir erlebe ich das, dass Gott da sehr deutlich zu mir redet, aber er schimpft nicht auf die Weise, wie wir das hier unter uns tun, dass wir einander oder wir sagen, die Kinder, dass man die schimpft, das tut er nicht. Sondern wenn Gott korrigiert, ist es sehr, sehr liebevoll. Aber es wäre trotzdem gut, vor ihn zu kommen und sagen, Herr, wo war ich ungehorsam? Weshalb können meine Feinde mich besiegen? Weshalb habe ich keine Kraft und bin ich so schwach? Bitte zeig's mir. Und die Sache ist ja für uns sehr, sehr einfach. Wenn wir dann das erkannt haben, können wir sofort zu Jesus kommen. Wir können diese Schuld und Sünde des Versagens, können wir ja zu ihm bringen. Und wenn wir es mit aufrichtigem Herzen tun, dann werden wir sofort frei von aller Schuld. Ist das nicht schön? Sofort. Sein Blut wäscht uns rein von allen Sünden. Und dann bekommen wir auch wieder neue Kraft. Und Gott wird uns helfen. Auch aus der Hand unserer Feinde, wenn ihr euch so vorkommen sollt. Was auch immer diese Feinde sein werden. Oder Dinge, die euch bekämpfen, die euch niedrig halten wollen. Oder in diesem Fall, der musste heimlich seinen Weizen dreschen. Das heißt, es gibt auch eine Beraubung, auch von finanziellen Dingen. Auch das ist mit da eingeschlossen und mit gemeint. Wir aber als Kinder Jesu, als Kinder Gottes, sollten nicht in den Niederlagen bleiben. Dass wir angegriffen sind, das ist ganz normal. Wird unser Leben lang so sein. Und Gott lässt es auch zu, damit unser Glaube getestet wird. Aber er lässt uns nicht in der Niederlage drin, sondern Gott sagt dir heute Morgen zu, der Herr mit dir, du streitbarer Held oder du streitbare Heldin, du Kämpfer für mich. Und das sind wir. Manche Christen, die sagen, okay, ihr Finsternismächte, ich tue euch nichts, ihr tut mir auch nichts und dann ist es gut. Ja? Jeder hat so seine Ruhe und seinen Frieden. Das klappt leider nicht. Denn wir sind stets, solange wir auf Erden leben, in diesem Kampffeld zwischen Licht und Finsternis. Wir sind auch in dem Kampffeld in uns selber. Nämlich, unser alter Mensch streitet gegen den neuen Menschen. Den neuen Menschen, den wir durch Christus in uns haben. Also, sorry, Frieden bekommen wir nur, wenn wir ganz nahe bei Jesus sind, denn er ist der Friedefürst. Und da kommt dann sicher auch Friede bei uns rein. Aber solange wir auf Erden sind, sind wir mittendrin, auch in diesem Kampf. So wie Israel heute noch drinnen ist in diesem Kampf, so ist es auch bei uns. Nur ganz nahe. Bei ihm, bei Jesus, da ist Ruhe im Sturm. Da sind wir im Auge des Sturms, da sind wir bewahrt. Und deswegen nochmals diesen Appell, nehmt euch Zeit für Jesus. Nehmt euch Zeit. Ihr müsst in seiner Gegenwart nicht unbedingt so sehr aktiv werden und eure riesige Gebetslisten runterbeten, sondern sein vor ihm. Und er zeigt euch, ob ihr jetzt das Wort Gottes lesen sollt, ob ihr jetzt auch mal eine Runde danken sollt, was nie schadet, oder ihn loben und ihn preisen, oder welches Wort, das ihr lesen sollt. Und er hilft euch. Und es ist nicht schlecht, von sich selber zu sagen, ich bin ein streitbarer Held oder Heldin, versteht ihr? Warum nicht? Gerade wenn wir uns so als Verlierer vorkommen oft, oder morgens aufstehen, vor dem Spiegel stehen, oh, und uns guckt so ein müdes Gesicht an, diesem zu sagen, hey, an diesem Tag ist ein siegreicher Tag. An diesem Tag werden wir gewinnen. Denn mit mir ist Jesus. Und deswegen war mir es auch ganz arg wichtig, darauf hinzuweisen, welche Vollmacht und Kraft Gott uns gegeben hat. Und das lesen wir in der nächsten Stelle in Lukas 10, diese bekannte, berühmte Stelle, zugegeben einer meiner Lieblingsstellen, aber auch nur deswegen meine Lieblingsstelle, weil ich sie so oft gebraucht habe in meinem Leben, diese Stelle aus Lukas 10, 19 und 20. Da waren die Jünger, die sind ausgezogen, die 70. Und sie haben festgestellt, dass sie auch Zeichen und Wunder tun konnten, auch Dämonen austreiben. Und da waren sie sowas von begeistert. Und Jesus sagt ihnen dann in Vers 19, Lukas 10, seht, ich habe euch Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Vollmacht über alle Gewalt des Feindes oder Macht des Feindes. Und nichts wird euch schaden, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass wir wissen, wir haben die Macht von Gott bekommen. Aber, und das möchte ich auch sagen, eine Vollmacht von Jesus bekomme ich nur, wenn ich sie im Glauben annehme. Deswegen sagte Jesus ja auch seinen Jüngern vor Pfingsten, bevor er in den Himmel fuhr, dass er uns die Kraft des Heiligen Geistes geben will. Ohne diese Kraft des Heiligen Geistes stelle ich und habe in meinem Leben auch festgestellt, habe ich die Vollmacht nicht. Also die Vollmacht, sollten wir auch im Glauben von Jesus empfangen und auch annehmen. Wenn heute irgendwo auch Finsternismächte manifestieren oder so, dann brauchen wir keine Furcht zu haben. Wir waren im Flughafen gesessen und neben uns eine Frau, wo saßen wir da, in Saigon im Flughafen. Und da dachten wir, ach, jetzt haben wir doch schon schön Zeit. Das war in Bangkok. Wir haben schön Zeit, also könnten wir doch dieser Frau von Jesus ein bisschen erzählen. Und in dem Moment, wo dann eine kleine Schrift drüber gegeben hat, und plötzlich, die war so freundlich, und plötzlich verfinsterte sich ihr Gesicht aber total. Ihre Augen wurden ganz dunkel. Und dann hat sie ziemlich stark reagiert und hat gesagt, nein, diese Schrift von Jesus will ich nicht. Und ich bin eine Buddhistin. Aber so stark habe ich das noch selten erlebt, dass beim Namen Jesu ein Mensch reagiert. Es waren die Mächte in ihr. Wir merken es dann, wir waren dann trotzdem noch sehr freundlich zu ihr. Aber vielleicht denken die Leute auch, wir wollen die Leute zu einer anderen Religion überreden, dass sie da übertreten. Aber das ist es nicht, sondern es geht um den Namen Jesu. Und wir brauchen keine Angst zu haben, egal was da kommt. Manchmal bin ich im Zwiespalt, ob ich Dinge, die ich erlebe, auch euch mitteilen soll. Aber ich denke, ich bin mal so mutig. Ich meine, ich hätte diese Geschichte hier noch nicht erzählt, wenn nicht, dann entschuldigt bitte. Es ist schon einige Jahre her. Da hat mir ein lieber Bruder, er war Diakon, angerufen, war ziemlich verzweifelt und sagte, oh, Willi, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Und ich fragte, ja, warum denn? Dann sagte er, ja, weißt du, ich bin eingeladen worden in ein Haus. Und in dem Haus, da spuckt's, da fallen die Bilder von den Wänden und die Bücher, die fallen ohne äußere Einwirkung aus dem Regal raus, zack, und liegen dann im Zimmer rum. Da spuckt's und die wissen nicht mehr, was sie machen sollen, die Leute. Und die haben mich gerufen und ich soll mal beten, dass hier das aufhört, das Spuck, und dass die wieder ruhig in ihrem Haus leben können. Weißt du, und ich bin gerade reingekommen in dieses Haus, mach meinen Mund auf und will beginnen, im Namen Jesu zu beten. Plötzlich merke ich, wie zwei unsichtbare Hände mir den Hals zuschnüren. Ich kriege kein Wort raus. Also, und damals, das war noch die Zeit, bevor die Handys so in waren, hat er sich ans Telefon gehängt und hat angerufen, hey, könntest du kommen mal? Und helfen, vielleicht zu zweit schaffen wir das, dass wir dieses Haus frei bekommen. Und auf dem Weg dorthin fiel mir sofort diese Bibelstelle ein. Siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über alle Macht des Feindes, und nichts wird euch schaden. Also, habe ich schon unterwegs festgelegt und niemand wird mir den Hals zudrücken. Aber niemand. Und dann kam ich also dort an, und wir haben dann gebetet und das Haus war sofort frei in dem Namen Jesu. Was war in dieser Familie? Sie hatten ein Zaubereibuch dort irgendwo vom 6. und 7. Buch Moses, heißt es übrigens, nicht Moses. Und das ist ein altes Zaubereibuch irgendwo. Für mich unbedeutend, aber für die in der Okkultszene wohl bedeutend. Und die Folge war dann, dass eben diese Geister oder was das auch immer war, da umeinander gespuckt haben in diesem Haus. Ist interessant. Interessant war auch etwas, und ich glaube, das darf ich ja erzählen. Ja, wir fuhren durch Hanoi und unser lieber Bruder sagte, guck mal, seht ihr das schöne Gebäude dort drüben? Das ist aber doch schon ziemlich, war eigentlich neu und doch zerfallen. Das wollten wir eigentlich mal mieten, weil die hatten mal ein gutes Verhältnis eigentlich jetzt so zum Staat und dort. inzwischen aufgebaut. Das wollten wir mieten, aber sie gaben es uns nicht. Aber das zerfällt. Warum zerfällt es? Es zerfällt, weil die Leute, die dort eingezogen sind, nicht schlafen können. Keiner. Seit Jahren nicht. Denn, hat er wirklich lächelnd gesagt, da drin spukt's. Aber uns Christen wollen sie es auch nicht geben. Wir hätten es gern genommen. Interessant, ja? Also ist nicht nur so, dass Leute, die offensichtlich auf diese Richtung sind, sondern eben Leute, was weiß ich, ganz normal auch von Politiker und Leute von der Politik, dass die halt dort nicht wohnen konnten. Naja, jetzt zerfällt's halt. Aber wir haben Vollmacht. Und so wie dieses Haus frei wurde. Und versteht ihr? Vielleicht kommt ihr mal auch in die Lage und erinnert euch an diese Predigt. Und erinnert euch an diesen Vers. Ich habe dir Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über alle Macht des Feindes und nichts wird dir schaden. Es ist nicht schlecht, wenn du diese Haltung hast. Übrigens auch, wenn du mit dieser Haltung ins Geschäft gehst. Es könnte doch sein, dass es dort auch Schlangen und Skorpione gibt, oder? Und wo überall wir hinkommen, ja, gibt's doch solche. Und es ist doch gut, wenn wir wissen, dass wir von Jesus Christus die Autorität bekommen haben. Seht ihr, und das ist mir sehr, sehr wichtig. Also, es ist nicht nur ein Wort, wenn Gott sagt, du bist ein streitbarer Held, oder welche andere gute Dinge der über mich sagt, sondern es ist wichtig, dass die Sache von Jesus kommen und Jesus gibt die Autorität, okay? Nicht von uns selber. Von uns selber haben wir keine Kraft. Nur durch ihn haben wir die Kraft. Durch ihn hast du die Vollmacht. Durch ihn darfst du gebieten und es geschieht. Ich weiß, es wird wenig gelehrt noch in den Gemeinden, aber ich meine, Gott hätte mir den Auftrag gegeben, das zu tun wieder. Mit neuem Mut. Die Leute zu ermutigen, kommt, nehmt doch das Land ein. Ihr müsst nicht länger in der Niederlage leben. Oder, wie ich dort auch erwähnte, ihr seid berufen, Kopf zu sein und nicht länger Schwanz. Ne? Diese alte Verheißung von Israel darfst du nehmen in Christus Jesus. Du hast den Schwanz zu bewegen und nicht der Schwanz dich. Ja? Okay? So ist es. Du bist gesetzt als Kopf. Und du darfst auf den Sieg Jesu dich stellen, jeden Tag. Wunderbare Botschaft, ne? Und das soll ich euch sagen, ich soll euch ermutigen. Und ich sage euch ja nichts Neues, wenn ich sage, dass gerade hier auch in Waiblingen ein ganz schönes Kampffeld ist in der unsichtbaren Welt. Das wissen wir. Aber die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Amen. Amen. Der mit uns ist stärker als der in der Welt ist oder der in uns ist stärker als der, der in der Welt ist. Und so möchte ich zum nächsten Punkt kommen. Es ist wichtig, dass wir im Alltag uns auf den Sieg Jesu stellen. Im Kolosser 2, 14 und 15, oft sind es die gleichen Stellen, die wir vielleicht schon öfters gehört haben, aber es ist gut, sie so oft zu hören, wie wir sie alle auswendig kennen. Weil wir sie nämlich auch im Alltag brauchen. Da wird am Anfang die Taufe erklärt und da seid ihr ja fit, was die Tauflehre anbetrifft, denke ich, dass wir mit Christus begraben sind in der Taufe und dass wir wieder auferstanden sind im Glauben durch die Kraft Gottes und dass dann wir alle Sünden erlassen bekamen. Und dann heißt Vers 14, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Es ist ganz wichtig, dass wir wirklich uns taufen lassen. Das ist ganz, ganz arg wichtig, aber vor allen Dingen, dass wir auch wissen, was dort geschieht. Nämlich, dass wir bewusst im Glauben unseren alten Menschen in den Tod geben und dass der stirbt. unterm Wasser, im Wassergrab, und dass wir durch den Geist Gottes von Neuem geboren werden, wenn wir herauskommen aus dem Wasser. Aber wir müssen auch wissen, und das wird vielleicht zu wenig manchmal gesagt, dass wir dort im Grab alle begangenen Schuld und Sünden lassen können. Nämlich, dass dieser große Haufe von Sünde, dass der weg ist. Ich bin befreit. Da heißt, und hat uns alle Sünden vergeben, Vers 13. Und hat uns vergeben alle Sünden. Wie viel sind noch übrig? Ja. Und warum müssen wir und dürfen wir jetzt unsere Sünden bekennen? Ganz einfach, weil wir wieder gesündigt haben, wenn wir gesündigt haben. Denn wir sollen ja in diesem reinen Zustand bleiben. Warum erwähne ich das? Weil auch das eine Voraussetzung ist dieser Vollmacht. Versteht ihr? Wenn ich in Kompromisse lebe, dann wird mir Vollmacht entzogen. Und je klarer, dass ich mit Jesus gehe, umso mehr bekomme ich Vollmacht und Autorität. Ja? Meine, er gibt es auch so oft in seiner Gnade, sonst würden wir manchmal alt aussehen, aber trotzdem sollten wir uns stellen hier aufs Wort. Er hat den Schuldbrief weggetan und sind alle Sünden vergeben und wir leben stets in der Vergebung. Und weil wir das tun, deswegen können wir uns darauf stellen, dass Jesus alle Mächte und Gewalten ihrer Macht entgleitet hat. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Vor einigen Jahren war ich öfters mal in Rom, weil meine zweite Tochter dort gelebt hat, so für ein Jahr rum. Und da habe ich mir auch die alten Städte dort in Rom angesehen und auf einem großen Triumphbogen, da war so ein Triumphzug abgebildet. Da sah man, der Triumphzug sah man die ganz, ein Wagen, der war voll mit Schätze. Und dieser Wagen mit Schätze hat mich besonders schockiert. Wisst ihr, was da drauf gemeißelt war? Das siebenarmige Leuchter. Auf dem Wagen. Eingemeißelt, könnt ihr in Rom selber sehen, wenn ihr die historischen Städten anschauen. Dann wusste ich, aha, das war, dort wurde also praktisch der Triumphbogen im Zusammenhang mit der Plünderung von Jerusalem, vom Tempel gebracht. Vielleicht wurde der Triumphbogen stand wahrscheinlich schon und wurde nachträglich diese Motive rein gemeißelt damals. Aber was sieht man auch noch bei diesen Triumphzügen? Man sieht die Feinde, die besiegt wurden. Die waren auf Wegen wie Tierkäfig, ne? Die man kennt von der Wilhelma. Und so waren die Feinde in solch Tierkäfigen. Und die wurden dann beschimpft, bespuckt und na, alle schlimme Sache halt. Auf jeden Fall in diesen Käfigen im Triumphzug waren nicht nur die Schätze, sondern auch die Feinde. Und dieses Bild, das nimmt der Paulus. So wurde Satan und seine Dämonen öffentlich zur Schau gestellt durch den Sieg Jesu am Kreuz. Amen. Im Triumph. Da ist dieser Triumphzug gemeint. Und so seht ihr, es ist nicht schlecht, sich in der Geschichte ein bisschen auszukennen. Dann verstehen wir diese Dinge noch viel besser. Und das im Kopf, wenn du das im Kopf hast, da lässt sich doch viel besser leben, oder? Denn mit Jesus, dem Triumphator, kommen die Schätze des Feindes. Und der Feind selber wird öffentlich zur Schau gestellt. Und er ist entmachtet, und zwar öffentlich. Und darauf solltet ihr euch stellen. Genauso diese andere Stelle in Epheser 1 ab Vers 18 sind ganz wichtige Stellen, dass ihr immer wieder, ihr dürft das auch beten übrigens. Das Wort Gottes kann man auch beten. Wisst ihr das? Wenn uns selber nichts einfällt, dann betet einfach das Wort Gottes. So zum Beispiel hier, Epheser 1 ab Vers 18 wegen dem Zusammenhang. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Darüber habe ich schon öfters gesprochen hier. Aber das heißt einfach, erleuchtete Augen heißt Augen, die sehen. Wie wenn das, also jetzt wenn man ein bisschen hier, in meinem Alter brauche ich jetzt nun eine Lesebrille. Und wenn dann das Licht angeht, ja, dann sehe ich nochmal so gut. Na, das ist die Erleuchtung halt. Na, die Helligkeit. Und so ist es auch gemeint, dass Gott uns diese erleuchteten Augen gibt. Das heißt, er gibt uns Licht. Er gibt uns Licht, dass wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und wie reich die Herrlichkeit seines Erbens für mich ist, den Heiligen. Seid ihr auch heilig? Ja. Aber wir wurden noch nicht vom Papst heilig gesprochen, ist auch nicht nötig, weil die Bibel sagt, alles, was Gott gehört, ist heilig. Und wenn du dein Leben ganz Gott geweiht hast und gibst, dann kannst du sagen, ja, ich bin ein Heiliger, ich bin eine Heilige, auch wenn die tägliche Umsetzung vielleicht noch manchen Mangel hat. Gut. Aber es ist nicht schlecht zu sagen, was du bist. Du bist ein Heiliger, du bist ein streitbarer Held. Ja, und was ich auch noch sage, und das will ich immer wieder wiederholen, gerade auch durch die Taufe und weil wir unser Leben Jesus übergeben haben, sind wir, und jetzt kommt was ganz Provokatives, aber dazu stehe ich, keine Sünder mehr, sondern Gerechte. Weil wenn ich weiter ein Sünder bin, dann bin ich gezwungen zu sündigen. Aber wenn mich Jesus gerecht gemacht hat, dann bin ich gerecht. Und was sagt das Wort Gottes? Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Also stimmt's, was ich sage. Ich rede doch nicht mehr von mir, dass ich ein Sünder bin. Sonst würde ich sagen, für mich ist es normal zu sündigen. Das wäre ja schlimm. Nein, für mich ist es ein Unglück, wenn ich sündige. Das ist nicht normal. Kommt leider, Unglücke kommen vor, aber sollten selten sein. Ne? Also, deswegen sprich auch von dir selber, ich bin ein Gerechter. Weil Gott mich gerecht gemacht hat. Das ist das, was hier drin steht. Die Herrlichkeit des Erbes der Heiligen. Und die Gerechten, die werden von Gott bewahrt, dass sie nicht sündigen. Nicht aus eigener Kraft. Das schaffe ich auch nicht, ehrlich. Wer schafft das aus eigener Kraft, nicht zu sündigen? Keiner. Sondern durch Jesus bekommst du die Kraft, gerecht zu leben. Jawohl. Als ein Heiliger zu leben. Auch wenn die Veränderung des Charakters in das Ebenbild Jesu noch Zeit braucht, zugegeben. Wir lassen ihm Zeit, Hauptsache er wird fertig damit, so früh wie möglich. Ne? Also es ist klar, das ist ein Prozess, aber es ist wichtig, der hat in mir begonnen. Und dann sollen wir durch die erleuchteten Augen auch erkennen, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben. Und zwar, warum? Weil die Macht seiner Stärke schon bereits an uns wirksam wurde und er hat uns neues Leben gegeben durch seinen Geist in uns. Und zwar, welche Kraft? Die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat und ihn zu Rechten des Vaters eingesetzt. Und jetzt kommt dieser wichtige Vers wieder. Nachdem Jesus zu Rechten des Allmächtigen, des Vaters sitzt, hat er Macht über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht, über alle Herrschaft und über alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser, sondern auch in der zukünftigen Welt. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn, nämlich Jesus Christus, gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles. Gut, wir sind praktisch dann sein Leib und auch seine Füße. Und letztlich ist auch der Feind unter unseren Füßen. Bei jedem gilt es, wo Jesus wirklich das Haupt ist. Und ihr wisst ja, wenn Jesus das Haupt ist, ja, das Haupt hat das Sagen, oder? Wenn das bei Leuten nicht der Fall ist, dass das Haupt zu sagen hat, dann merkt man, das ist eine Katastrophe, nicht? Wenn der Kopf nicht mehr das Sagen hat. Aber so ist es ja auch in unserem Leben. Unser Haupt, Jesus Christus, hat das Sagen. Und er gibt uns auch die Kraft über alle diese Gewalten. Das sind also die ganze satanischen Gewalten mit gemeint, von Dämonen, Fürsten bis was weiß ich, was es alles gibt, zu den niedrigeren Geistern, was uns nicht so sehr interessiert, bis auch die unsichtbare Welten der Engel, bis zu den Engelfürsten. Alles ist unter der Herrschaft Jesu Christi. Wunderbar. Und somit auch unter unserer Herrschaft, weil es heißt ja, wir sind bestimmt, mit ihm zu herrschen. Aber darüber werde ich dann, wenn wir fortfahren, was sagen, sonst wird das zu viel. Zum Schluss noch einen einzigen Vers aus Epheser 6. Also wir machen jetzt nicht weiter mit der sogenannten Waffenrüstung, sondern nur ein einziger Vers und vielleicht auch zwei, nämlich 10 und 11. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann die Aufforderung, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Wichtig ist mir, hier heißt es zuletzt, passt doch, am Ende der Predigt jetzt, ne? Zuletzt. Und so ist es übrigens auch im Brief. Man darf nicht den Schluss herausholen aus diesem Epheserbrief und sagt, ja, und ich bin stark in dem Herrn und ich bin der Größte und so weiter. Sondern unter Berücksichtigung des ganzen Epheserbriefes kann ich sagen, zuletzt, okay? Und da gehört das dazu, was ich gerade erwähnt habe und viele andere Kostbarkeiten. Der Epheserbrief ist ja voll von Kostbarkeiten. Zuletzt, ich muss wissen, ich bin zwar berufen als ein streitbarer Held, als ein Gerechter, ein Erlöster, ein Heiliger, sogar ein königlicher Priester. Ich habe eine unwahrscheinlich hohe Berufung. Auch ich bin berufen, ein Kämpfer und auch einer, der siegen soll. Aber seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Unsere wirkliche Stärke, unsere wirkliche Kraft kommt allein von Jesus. Das ist mir ganz, ganz arg wichtig. So wie auch die Schrift sagt, entfernt von ihm kann ich nichts tun. Entfernt von ihm kann ich nichts tun. Es ist so wichtig, dass wir wissen, unsere Stärke kommt von Jesus allein. Und unsere Stärke hole ich mir, meine Kraft hole ich mir jeden Tag bei Jesus und setze mich aus seinem guten Heiligen Geist. Und ich darf bitten, und jeder so verschieden, wie ihr hier seid als Gemeinde, so verschieden, bittet einfach Jesus, dass er euch diese Kraft gibt, dass er euch diese Vollmacht gibt, dass er euch aber vor allen Dingen Kraft gibt, zu herrschen, und zwar nicht über andere Leute, zu herrschen in eurem eigenen Leben. Wenn ich mich nicht täusche, steht es in Römer 5, 17, dass Jesus uns erlöst hat, dass wir herrschen sollen in unserem eigenen Leben, dass wir unser Leben bestimmen, dass es nicht fremdbestimmt wird, sondern er gibt uns Kraft, dass wir herrschen können. Ja, stimmt, wunderbar. Welche, da heißt es, dadurch, dass wir eben Gerechtigkeit empfangen haben, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. 17b, 5, Römer 5, 17b. Genau darum geht es, stark zu sein durch seine Kraft. Als erstes will uns Jesus lernen, in unserem eigenen Leben Herr zu sein. Okay? Nicht andere Leute, sondern dass ich herrschen kann mit ihm. Durch die Kraft des Heiligen Geistes kann ich auch herrschen über die verbleibende Sünde in mir. Stimmt's? Den alten, der braucht immer wieder einen auf den Deckel. Ja, wirklich, dass Jesus regiert. Und diese Kraft, nehmt diese Kraft zuerst von oben, damit ihr Sünde und antigöttliches Verhalten beherrschen könnt, beziehungsweise besiegen könnt in eurem Leben. Und das hilft, der Herr hilft, nicht durch eigene Kraft. Und dann, diese Stärke, nach diesem kommt dann, dass wir nach außen hin dann siegreich sind, in den Lebensumständen. Da dürft ihr dann streitbare Helden sein, aber auch im Gebetsleben, damit er euch zeigen kann, was ihr beten sollt. Ihr wisst ja genauso wenig wie ich, was wir beten sollen, oder? Aber der Heilige Geist hilft uns. Er zeigt uns, er gibt in unsere Gedanken Inspiration, wie und was wir beten sollen. Ich bin genauso ein Lernender wie ihr alle. Das merkt ihr und das wisst ihr auch. Aber es ist gut, die Erkenntnis durch das Wort Gottes zu haben. Denn ohne Erkenntnis geht ein Volk zugrunde. Aber wenn wir wissen, wer wir sind in Christus, dann haben wir auch den Sieg. Amen. Und wir besiegen unsere Niederlagen. Und das wünsche ich euch auch als ganze Gemeinde, dass ihr Raum einnimmt hier. Überall, auch persönlich in Gesprächen. Ich will euch nochmal sagen, bittet jeden Tag um offene Türen, dass ihr mit Leuten ins Gespräch kommt. Gott möge euch die Leute zeigen, die offen sind von Herzen. Und die, die ihre Türen verschlossen haben, da können wir vielleicht anklopfen, aber mehr nicht. Vielleicht öffnet jemand und sonst. Früher aus eigener Kraft habe ich zu den Türen durchgerannt und mir den Kopf angeschlagen. Ohne Erfolg. Nein, Gott öffnet auch da Türen und Gott wirkt in seiner Kraft durch dich. Ja, wunderbar ist es. Es wird uns in Christus Jesus alles geschenkt. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, ich freue mich. Ich freue mich, weil ich merke, dass du so treu bist. Du weißt, was jedes Einzelne hier braucht. Herr, und du wirkst in jedem Einzelnen Gerechtigkeit durch dein Blut. Du gibst Vergebung der Sünden, dafür danke ich dir. Aber du gibst auch täglich die Kraft im Alltag, die wir brauchen. Und die Autorität, diesen Widerständen zu begegnen, allen Widerwärtigkeiten, die uns anfechten. Danke, dass wir in deinen Augen streitbare Helden sind. Danke, dass wir selber schwach sein dürfen, aber in dir stark. Danke, dass du uns zeigen wirst, wo wir in Ungehorsam waren. Und wir wollen mit deiner Hilfe ein gehorsames Leben führen. Ein Leben, Herr, abhängig von dir. Und so preise ich dich, dass ich die ganze Gemeinde und jeden Einzelnen hier segnen darf. Mit Kraft, mit Stärke, mit Erleuchtung, mit geöffneten Augen. Mit dem Wissen, Jesus ist Sieger. Und ich siege mit ihm. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen hilfst, einfach auch Niederlagen zu überwinden oder schon gar nicht hineinzufallen. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass wir in dir ein siegreiches Leben führen dürfen. Und wir danken dir, dass wir erwählt sind, Frucht zu bringen. Herr, wir danken dir, dass du uns stets ermutigst und bei uns bist. Alle Tage, denn dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Dafür danke ich dir. Und so seid gesegnet mit Kraft aus der Höhe. Seid gesegnet mit Ermutigung. Seid gesegnet mit einem neuen Blick für und über euch selber und euer Leben. Jesus Christus, gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Amen. Amen.